Am Anfang dieses Abschnittes aus Matthäus 25, 31 bis 46 ist die Rede vom Menschensohn. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Jesus hat gern von sich als dem Menschensohn gesprochen. Und das kommt nicht von ungefähr. Das war ein zwiespältiger Begriff. Man konnte das so verstehen, dass Jesus nur sagt, ich bin ein Mensch wie du und jeder andere auch. Ich bin ein Menschensohn. Stamme von der Maria ab. Bin in der Familie des Josef aufgewachsen. Habe als Zimmermann gearbeitet. Ich bin einer von euch. Das ist die eine Art und Weise, wie man die Rede vom Menschensohn verstehen kann. Und das war auch unverfänglich. Denn wenn Jesus immer von sich als Sohn Gottes gesprochen hätte, dann wäre der Vorwurf der Blasphemie noch viel früher gekommen, als er dann letztendlich gekommen ist. Die Identifikation mit dem himmlischen Vater, die Jesus zum Beispiel in dem Gebet, das er seinen Jüngern gelehrt hat, auch zum Ausdruck gebracht hat, Vater unser im Himmel, diese Rede von dem Vater oder wenn er sagt, mein Vater, das war auch nicht so verfänglich, denn es gab im Judentum schon die Tradition, dass man Gott als Vater sehen konnte. Aber auf der anderen Seite hat dieser Begriff Menschensohn eine ganz andere Konnotation oder Bedeutung. Und das ist die Bedeutung, die der Begriff hat in der alttestamentlichen Prophetie. Dort ist das ein Hoheitstitel. Ein Titel, der über alle anderen Titel ragt und in Daniel Kapitel 7 oder Kapitel 11, 12, wo die Rede von dem Menschensohn ist, der auf den Wolken des Himmels kommen wird und dem alle Macht übertragen ist, das ist natürlich etwas ganz Steiles. Nun haben die Leute, die Jesus zugehört haben, das eine oder das andere hören können. Und haben für sich selbst entscheiden müssen, was er damit meint. Bis zu dieser Verwendung von dem Begriff Menschensohn. Und hier bezieht sich Jesus ganz eindeutig auf das, was in Daniel, im Propheten Ezechiel, ist auch die Rede vom Menschensohn, aber nicht in dieser endzeitlich-apokalyptischen Art und Weise, wo es um die Übertragung der göttlichen Herrschaft auf den, der in Menschengestalt kommt, geht. Aber hier, wenn Jesus sagt, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Das waren schon Worte, die für Aufregung und auch Aufruhr hätten sorgen können. Und das ist nicht das erste Mal, dass Jesus davon geredet hat im Matthäusevangelium, schon in Kapitel 16, Vers 27, sagt er, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn, kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Und in 19, 28, drei Kapitel später, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn sitzen wird auf dem Thron seiner Herrlichkeit, auch sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Geht es eindeutig um endzeitliche Geschehnisse und das macht Jesus auch klar im folgenden Vers 32. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden, und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegnete meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Jesus nimmt hier einen Aspekt der biblischen Botschaft auf, der den Menschen seiner Zeit und den Juden im Allgemeinen nicht so gegenwärtig gewesen ist. Es war zwar bekannt durch den Propheten Jesaja und andere Propheten auch im Alten Testament, dass Gott einen Plan für die ganze Welt hat und nicht nur für Israel, nicht nur für den Rest der Stämme Israels, sondern schon bei Abraham hat es geheißen: Durch deinen Samen will ich die ganze Welt segnen. Gott hat schon von Anfang an diesen Plan, für die ganze Welt das Heil zu bewirken und seinen Segen auszuschütten. Aber die Menschen seiner Zeit, die waren doch ziemlich mit sich selbst beschäftigt, so wie es uns auch geht. Ja, das ist normal. Ich denke, wir sehen zuerst mal uns und dann sehen wir nochmal uns und nochmal uns und vielleicht dann noch später kriegen wir den Blick für die anderen. Und das war damals nicht anders. Aber Jesus macht es seinen Zuhörern klar, dass wenn der Menschensohn kommt in seiner Herrlichkeit, im Gefolgschaft der Engel Gottes aus dem Himmel, und wenn diesem Menschensohn die Macht übertragen wird, die Macht auch das Gericht zu halten, dann wird es alle Menschen betreffen. Alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Es ist sprachlich ein bisschen schwierig oder holprig, wenn es dann heißt: Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Da könnte man meinen, er scheidet die Völker voneinander. Aber das ist eine Eigentümlichkeit des, ein Hebraismus, wenn man so will, hier im Griechischen, dass man diese Personalpronomen sie nicht auf das vorausgehende Nomen, die Völker, im gleichen Vers, sondern da sind die Menschen der Völker gemeint, und zwar aller Völker. Und aus diesen Völkern werden alle zusammengetrieben. Und da verwendet Jesus sein Bild, so wie er es gerne macht und auch sehr effektiv tut, in seiner Verkündigung mit anschaulichen Bildern zu reden. Der Mensch der Antike, der konnte das sich so bildhaft vorstellen: Abends bringen die Schäfer oder die Hirten ihre Herden zurück in die Pferche, in die Umfriedungen, um sie übernachten zu lassen, da in Sicherheit. Und da wird erstmal getrennt zwischen den Herden. Die sind zum Teil auch miteinander gegrast, und auch die Ziegen und die Schafe von einer Herde sind wild durcheinander gelaufen den ganzen Tag. Und da kann man sich so das Bild vor Augen malen, so in der Abenddämmerung, Die Luft ist rot von dem Staub in der Luft in Nahosten, wenn die Sonne untergeht. Und die Hufe scharren im Staub und die Hirten gehen hin und her, aber es wird getrennt. Für die Nacht wird getrennt. Das ist auch wichtig für, wir haben ja Landwirte bei uns. Ich glaube, der Hofbauer hätte früher auch kein wilder Fahrer in seinem Stall duldet. oder man hätte nicht einfach irgendeinen Eber in seinen Saustall gelassen. Da wollte man gucken, dass die Zucht auch stimmt, dass es auch passt, dass man auch gutes Vieh erzieht. Ja? Und da hat man also die Tiere voneinander getrennt. Das ist ein Bild, wo die Hörer Jesu vor Augen gehabt haben, alle Menschen werden jetzt zusammengetrieben. Der Tag ist vorbei. Es ist abendrot. Es kommt die Nacht. Und jetzt tut Gott trennen. Die einen zur Rechten und die anderen zur Linken. Und nun ist ganz wichtig, wenn wir über das Gericht reden, und es geht ja hier um das Gericht, ein Thema, das kein mir bekannter Prediger gern anpackt. Es ist kein gemütliches Thema, kein angenehmes Thema, kein Wohlfühlthema, aber es ist ein notwendiges Thema. Im ursprünglichen Sinne des Wortes notwendig. Wenn wir vom Gericht reden, dann reden wir von einem Ereignis, das, wenn wir das vor Augen behalten, die Not wenden kann. Und darüber hinaus ist das mit dem Gericht etwas, was für die Menschen, die es mit Gott halten, die Menschen, die eine Beziehung zu ihm pflegen, die Menschen, die im Glauben an ihm hangen. Für die Menschen ist das Thema Gericht immer ein Trostbericht. Das hat Fritz Grünzweig schon in den 70er Jahren bei seinem Kommentar zur Offenbarung betont. Die Offenbarung mit all den schrecklichen Bildern von den Zornschalen und von all den Plagen, die über die Menschheit kommen, wenn man das gesamte Buch nimmt, dann ist das ein Trostbuch für die Christenheit. Und das Gericht will uns auch Trost spenden und Hoffnung spenden. Wir reden nicht gern vom Gericht, weil im Gericht gibt es auch Verurteilung. Und das passt irgendwie nicht in die moderne Zeit. In die moderne Zeit passt eher das Lebensgefühl, ich bin okay, du bist okay, alle sind okay, auf ihre Art und Weise. Ja. Und man möchte sich auch nicht über den anderen erheben. Und als Menschen haben wir auch nicht das Recht dazu. Von daher ist es gut, dass wir das verinnerlichen, dass das nicht unser Geschäft ist, über andere zu richten. Und das will uns auch dieser Text sagen. Dieses Gericht geschieht am Ende und nicht durch Menschen, sondern durch den Menschensohn, dem die Macht dazu übertragen ist. Und da haben wir die Gewissheit, dass wir einen Richter haben, der nicht nur fähig ist, sondern der auch gnädig ist. Wir glauben an einen gnädigen Gott, weil Gott seinen Sohn als Erlösung für viele gegeben hat. Wir haben also die Situation, wir gehen auf ein Gericht zu, aber wir leben in einer Zeit, wo diese Scheidung noch nicht vollzogen wird. Und Jesus erzählt ein ganz wichtiges Gleichnis zu diesem Thema im Gleichnis vom Unkraut und den Weizen. Wir kennen ja das Gleichnis, einer der Hilfsarbeiter, einer der Knechte geht aufs Feld und sagt, hey, da ist jemand unterwegs gewesen und hat falsch ausgesät. Hat Taubweizen gesät unter den Weizen. Nun ist es so, dass Taubweizen nicht zu unterscheiden ist vom Weizen, bis wirklich die Ähre voll reif ist. Und da ist die Frage, sollen wir versuchen zu jäten? Man merkt, da ist jemand am Werk gewesen. Und dann sagt der Herr, nein, wir lassen es wachsen bis zum Ende, denn wir wollen das Gute nicht mit dem Schlechten ausreißen. Das bleibt bis zum Ende, bleiben wir in der theologischen Sprache sagen wir ein Corpus Mixtum, ein gemischter Leib, eine gemischte Größe als Menschheit. Und es steht keinem zu, zu sagen, jetzt vor der Zeit, du gehörst nicht dazu und der andere gehört dazu. Das wird am Ende vom Richter festgestellt. Wenn es dann zu dieser Trennung kommt, dann geht es darum, dass die einen zur Rechten gebeten werden. Und ihnen wird gesagt, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Das ist ja interessant, finde ich, dass dieses Paradies von Anbeginn der Welt bereitet wird. Worauf bezieht sich Jesus an der Stelle? Was meint er damit? Wie hat Gott am Anfang die Welt geschaffen? Ein Paradies. Der Garten Eden war ein Paradies. Das ist sein erklärter Wille, dass der Mensch in solch einer Umgebung leben kann. Durch den Sündenfall ist mal ein Strich durch die Rechnung gemacht worden, aber von diesem Zeitpunkt an, sagt uns die Bibel, ist Gott darum bemüht, dass es am Ende wieder diesen Zustand geben wird. Durch schwierige Wege, durch harte Versuchungen, durch herbe Enttäuschungen, durch viel, viel Engagement seinerseits und von Seiten seiner Kinder, will er es dahin bringen, dass die Menschen diese Zustände haben, die am Anfang der Zeit von Gott bereitgestellt waren. Nun ist die Frage, wie kann das denn geschehen? Und wenn wir vom Gericht reden, müssen wir eine Sache verinnerlichen. Und die wird hier in dieser Geschichte brillant dargestellt. Wir bestimmen, wer dahin kommt. Wir bestimmen, ob wir daran teilhaben wollen, an dieser neuen Welt. Klaus Westermann hat ein sehr interessantes Büchlein oder Heft in der Reihe der Calver Hefte in den 60er Jahren geschrieben, Anfang und Ende der Bibel. Und da zeichnet er diesen Bogen von 1. Mose 1 bis Offenbarung 21 und zeigt, wie die Offenbarung das aufnimmt von 1. Mose 1, von der Schöpfung, und wie Gott in der ganzen roten Linie seines Handelns in der Heilsgeschichte durch die Bibel hindurch die Menschheit dahin zu bringen versucht, dass sie für das Paradies zubereitet sind. Und jetzt schauen wir das genauer an. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Nun können wir das lesen und so missverstehen, als es darum ginge, wenn man Jesus an der richtigen Stelle streichelt, dann ist er einem wohlgesonnen. Ja, du bist gut zu mir, ich bin gut zu dir. Eine Hand wäscht die andere. So könnte man das natürlich falsch verstehen. Und deswegen ist auch so wichtig, dass dieses Gleichnis eine Kehrseite hat, damit das auch geklärt wird, dass es nicht darum geht. Es geht um etwas viel anderes, um etwas ganz anderes und viel Wichtigeres. Dann werden ihm die Gerechten antworten, Vers 37, und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wir denken an Johannes 4, die Frau am Brunnen. Ja, Jesus sagt zu ihr: Ich werde dir zu trinken geben. Oder wir denken an die Speisung der 5000 oder an die Speisung der 4000. Jesus ist es, der zu essen gibt, nicht die anderen, die zu essen und zu trinken geben. Die sagen: Ja, wann haben wir dir was zu essen gegeben? Das warst doch du immer, der für uns gesorgt hat, quasi. Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Es geht nicht um Jesus. Es geht um die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Habe ich den Blick für meinen Bruder? In Korinth war das auch schon ein Problem. Paulus rügt die Gemeinde in Kapitel 11 und sagt: Denn darin kann ich euch nicht loben, denn die einen kommen und schlagen sich den Ranzen voll beim Abendmahl und besaufen sich, und die anderen haben Hunger. Deswegen sollt ihr zu Hause essen und es gibt bloß noch Oblate und einen Schluck. Ja, er hat es nicht so gesagt, aber das hat die Kirche daraus abgeleitet. Weil die Menschen nicht damit umgehen konnten, miteinander zu teilen, nacheinander zu schauen, füreinander da zu sein. Wo wir aber füreinander da sind und einander helfen, füreinander sorgen, Mitleid und Erbarmen mit dem anderen haben, jemanden im Gefängnis besuchen, da sagt Jesus: Habt ihr mir getan. Warum? Warum ihm getan? Weil das ist genau das, was er von und für die Menschen will. Dass wir einander im Blick haben. Dass wir füreinander da sind. Dass wir Erbarmen miteinander haben. Dass wir gnädig miteinander umgehen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen bei den Vorträgen von Vishal Mangalwadi war, letzten Samstag, Freitag und Samstag im Hörsaal auf der Morgenstelle in Tübingen. Ein indischer Philosoph, der am Freitag in seinen zwei Vorlesungen vor allen Dingen auch diesen Aspekt auch schon am Freitagabend entfaltet hat, dass was er als junger Mensch, als Student durch seine Hindu-Philosophen-Professoren gelernt hat. Sie haben ihm gesagt, er war eigentlich aus einer christlichen Familie abgestammt, aber hat mit dem Glauben nichts am Hut gehabt und wollte einfach ja ein säkulares Leben führen, hat gedacht, ja, ich will mal hören, was unsere Vorfahren, die Hindu-Philosophen auch gesagt haben. Und die Hindu-Philosophen haben gesagt, ja, also diese christliche Rede von der Nächstenliebe, die christliche Rede von Demut, voneinander dienen, das ist alles nur erfunden, um die Menschen zu knechten. Die christliche Religion ist dazu erschaffen worden, damit die Leute dumm bleiben und dass sie wie Schafe leicht zu führen sind. Demütig, nicht aufmuckend, den Nächsten liebend. So kann man ein Volk beherrschen, haben ihm seine Professoren gesagt. Und da setzte er sich hin und überlegte sich das, wo ist der christliche Glaube denn überhaupt zum Zug gekommen? Und wie sieht es dort aus? Und hat er seinen Blick in den Westen gerichtet. Er hat gesehen, ja, im Westen fehlt ja gerade das, was bei uns an Unterdrückung der Kastenlosen und der niederen Kasten stattfindet. Im Westen ist ja gerade anders. Da lassen die Menschen sich nicht knechten, sondern sind frei. Sie können in einer Demokratie gemeinsam entscheiden, wie es weitergeht. Und so kam er überhaupt zu seinem Lebensthema, nämlich, dass die Botschaft der Bibel die Grundlage ist für die Erfolgsgeschichte der Entwicklung in der westlichen Welt. Nun sagt er auch nicht, dass hier alles Gold ist, was glänzt. Und er hat an einigen Stellen den Finger in die Wunde gelegt bei uns. Aber es geht darum, Jesus will, dass wir eine Art und Weise zu leben pflegen, die paradieskompatibel ist. Ellenbogen werden wir im Paradies nicht brauchen. Wir werden sie haben, aber wir werden sie nicht brauchen. Warum? Weil die Menschen, die dorthin gehen, die für dort vorbereitet werden, durch die Erkenntnis ihrer eigenen Schuld, durch die Erkenntnis ihrer eigenen Unvollkommenheit, durch die Erkenntnis ihrer eigenen Fehler und durch den Willen, Gott in sich und an sich arbeiten zu lassen, dass unser Leben sich verändert, die Menschen sind paradieskompatibel. Sie sind vorbereitet für das, was sein wird, wenn es nicht mehr um sich durchsetzen und um Machtgewinn geht. Mangalwadi hat gesagt, wo die Wahrheit aufgegeben wird, da versagt die Toleranz, weil es keinen Referenzpunkt gibt, an dem man die Toleranz ausmachen kann. Und wo die Wahrheit nicht mehr herrscht, da kann nur noch Macht herrschen. Und das ist ja das Urproblem unserer Welt, dass es um Macht geht. Aber wer dem Kranken hilft und den Gefangenen besucht, wer dem Durstigen zu trinken gibt, wer seinen Feind liebt, der ist nicht auf Macht aus. Vers 40, und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. So erfüllen wir seinen Willen. Was ist sein Gesetz? Das Gesetz der Liebe. Und es geht darum, dass wir Menschen dieses Gesetz der Liebe lernen, es auch annehmen und uns davon auch prägen lassen. Und nun kommt die Kehrseite. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Verfluchten und das Feuer. In der Offenbarung Kapitel 20, Vers 12 und 13 lesen wir, und ich sah die Toten, groß und klein, stehen vor dem Thron, und Bücher wurden aufgetan, und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens, und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben steht, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, und der Tod und sein Reich gaben die Toten heraus, die darin waren, und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Man kann fragen, was ist der Sinn dieses Gerichts? Warum sind die, die hier Verfluchte genannt werden, in das ewige Feuer verbannt werden, das eigentlich dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist? Warum kommen die Menschen denn da hinein? Da gibt es unterschiedliche Erklärungsansätze im Laufe der Kirchengeschichte. Wir haben katholische Geschwister unter uns, die auch die Lehre vom Fegfeuer kennen, aus ihrem Katechismus. Das Fegfeuer stammt von solchen Stellen ab, auch von dem zweiten Korintherbrief, wo es darum geht, dass unsere Werke durch Feuer geprüft werden, ob sie denn aus Heu und Reisig und solchen unbeständigen Dingen sind oder ob sie aus Gold und Silber und Edelsteinen sind, die vom Feuer nicht zerstört, sondern geläutert werden sollen. Es gibt diese Vorstellung vom Fegfeuer, wodurch jeder Mensch nochmal eine Chance kriegt, dass im jenseitigen Leiden geläutert zu werden, dass man doch noch, obwohl das Gericht einen eigentlich verurteilt hat, doch noch in den Himmel zu kommen. Die Hanische Gemeinschaft in der evangelischen Tradition hat die Vorstellung, die reden von der Topographie des Jenseits, dass die Menschen dorthin kommen und es sei ein ganz weitläufiges Gelände und da müssen diejenigen, die eben fern von Jesus waren in diesem Leben, durch viele Gerichte, durch viele Versuchungen, durch viele unwegsamen Wege, lange, lange Wege machen, bis sie nicht nachkommen, ja, schwäbisch gesagt, bis sie in die Gegenwart des Heilandes kommen. Es gibt auch andere Vorstellungen, aber diese zwei dienen nur als Beispiel. An dieser Stelle ist vom Endgericht die Rede und Feuer kann zwei verschiedene Bedeutungen in der Bibel haben. Das eine ist tatsächlich läuternd, reinigend, deswegen pyr katharseos, purgatorium, die lateinische Verunstaltung des griechischen Wortes, was im Deutschen dann Fegfeuer heißt. Also das Feuer fegt rein, ja. Alles, was nicht Bestand hat, wird weggebrannt. Aber das Feuer hat nicht nur diese reinigende Bedeutung, das kauterisierende, so wie man früher auch manchmal bei einem bei einer eitrigen Wunde ein glühendes Eisen genommen hat, um alles, was da an Bakterien und so sich eingenistet hatten, um die zu töten, hat man sie weggebrannt. Ja, das wäre das Reinigende. Aber es ist auch gleichzeitig vernichtend. Wir wissen das zum Beispiel von der Verheißung, Gott hat gesagt, er werde die Welt nicht mehr durch Wasser zerstören, deswegen der Regenbogen am Himmel, als Zeichen seines Friedens. Es wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Saat und Ernte, das wird alles nicht aufhören, durch Wasser nicht. Aber Petrus sagt uns, durch Feuer wird diese Welt vergehen. Wir haben es gesungen. Da wird das Lachen werden teuer, denn alles wird zergehen im Feuer wie Petrus davon schreibt. Was hat es auf sich mit diesem vernichtenden Charakter des Feuers? Ich muss einfach sagen, jeder von uns Theologen hat seine Irrlehre. Ja. Und meine private Irrlehre ist, dass ich nicht glaube, dass Gott ewige Strafe für zeitliche Vergehen verhängt. Das ist nicht konform mit Bekenntnisschriften, aber ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Dass für Sünden, die ich in der Zeit begehe, und Zeit meines Lebens ausgemacht habe, die Jugendsünden meinetwegen, oder die Alterssünden, oder nehmen wir alle Sünden, egal. Ich glaube nicht, dass Gott einen deswegen in Ewigkeit quält, sondern die Rede von diesem Feuer, und sein Feuer wird nicht erlöschen, heißt es bei Jesus, sein Wurm wird nicht sterben und sein Feuer wird nicht erlöschen, das ist nicht dazu gemeint, dass das eine zeitliche, unendliche Geschichte ist, sondern das bedeutet, nichts kann dieses Feuer besiegen. Es wird vernichtet werden. Und ich glaube, dass die große Strafe im Endgericht darin besteht, dass jeder vor Gott einmal stehen wird. Und im Gegensatz zu dem, was sie in diesem Leben geglaubt haben, erkennen werden, ich hätte ein ewiges Leben haben können. Und zwar ein paradiesisches Leben. Ein Leben wie Adam und Eva am Anfang. Das hätte ich haben können. Aber es war mir nicht wichtig. Ich wollte es nicht. Ich wollte das Leben hier nach den Bedingungen dieser Welt. Und habe mir den Dynamiken der Macht, der Schuld, der Sünde bedient. Und habe das für das Entscheidende und Wesentliche gehalten. Jesus sagt in diesem Gleichnis, durch den König redend, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Licht leben. Ich glaube, dass es darum geht hier, dass die Menschen, die das Paradiesische nicht gesucht haben in diesem Leben und auch sich die nicht danach sehnen, dass sie auch nicht hineinkommen. Ich glaube nicht, dass Gott irgendjemand dazu zwingt, die Ewigkeit in seiner Gegenwart zu verbringen. So ist es nicht gemeint. Sondern es geht darum, in dieser Welt, in diesem Leben, wird schon ein Stück weit festgestellt, wer lebt auf Gottes gute Reich zu und wer lebt an Gottes gute Reich vorbei. Im ersten Johannesbrief wird es uns klar gemacht, wer seinen Bruder nicht liebt, der liebt auch mich nicht. Und wer seinen Bruder nicht liebt und deswegen Gott auch nicht liebt, der wird es auch nicht dahin ziehen, wo Gott einen Ort zubereitet hat, in dem paradiesische Zustände herrschen und wo man den Ellenbogen zwar haben wird, aber nicht mehr brauchen wird. Und darum diese Unterscheidung von Rechten und Linken, die einen, die eingehen als die Erben seines Reiches und die anderen, die nicht im Sinne des Königs gelebt haben und das auch nicht wollten, die werden davon ausgeschlossen werden. Ich möchte schließen mit einem Gedanken eines französischen Philosophen. Er selber war Atheist, aber hat gesagt, wenn es nicht ein Gericht geben wird, dann wird man wahnsinnig. Und allein um dieser Tatsache willen muss man Gott erfinden und das Gericht, damit man einigermaßen getrost durchs Leben gehen kann, dass die Menschen, die so viel Leid verursacht haben in diesem Leben, die Pol Pots, die Idi Amins, die Josef Stalins, die Adolf Hitlers, die Menschen dieser Welt, die Hunderte von Millionen Menschen auf dem Gewissen haben, wenn die nicht zur Rechenschaft gezogen werden, dann gibt es keine Gerechtigkeit und das hält man im Kopf nicht aus als Mensch. Das ist menschlich gedacht. Und dem kann ich viel abgewinnen als Mensch. Kann ich verstehen. Aber Gott geht es um etwas anderes. Diejenigen, die bei ihm sein wollen, die das Leben in Nächstenliebe und in Bruderliebe pflegen wollen, die will er bei sich haben. Und meine Lieblingsgeschichte von der Mutter Teresa ist von einem Fotojournalisten, der, habe ich es erzählt beim ersten Mal? Ich habe schon so oft erzählt. Wenn, dann hört sie es halt zweimal. Dieser Fotojournalist hat eine Bildersprecher gemacht zu der Arbeit in Kolkata in den Anfangsjahren, wo Mutter Teresa selber noch bei Kräften war und auf die Straße gegangen ist und die Leidenden gesucht hat, um sie in ihr Hospiz zu bringen, um Nächstenliebe an ihnen zu üben, um sie zu pflegen und dass sie in Würde sterben können. Sie hat ja viel Kritik einstecken müssen dafür. Manche haben gesagt, also das ist ja sowas von Verschwendung und sowas von falsch. Wenn ein Mensch hungrig hat, dann gibst du ihm nicht den Fisch, sondern gibst ihm eine Angelrute. Du musst etwas tun, damit systemisch eine Veränderung reinkommt und dass er sich selber helfen kann. Und Mutter Teresa hat einfach gesagt, ja, also, es tut mir leid, ich bin kein Systematiker, aber ich sehe die Notleidenden und ich möchte sie lieben, möchte ihnen helfen, möchte ihren Schmerz lindern, ihren Hunger stillen. Und da ging dieser Fotojournalist mit ihr auf die Straße in Kolkata, dieser Multimillionenstadt. Und irgendwann ist Mutter Teresa hinter einem Müllberg verschwunden. Und es war ein erbärmlicher Gestank. Zunächst dachte der Fotojournalist, das kommt von dem Müllberg. Und der ist halt so mit zugehaltenen Atmungsorganen ihr hintendrein und hat feststellen müssen, dass das ein Mensch war, der so gestunken hat. Ein Mensch in den letzten Zügen, seine Gliedmaßen verrottet, vermutlich ein Leprakranker, verrottend am lebendigen Leib, wie ein Kadaver gestunken. Mutter Teresa hat diesen Menschen aufgehoben, in die Arme genommen, um diesen Menschen ins Hospiz zu tragen. Da hat der Fotojournalist gesagt, in heiliger Ehrfurcht, nicht für $1 Million würde ich das machen. Wissen Sie, was Mutter Teresa gesagt hat? Ich auch nicht. Nicht um $1 Million, aber um die Liebe Jesu Christi. So wird es im Paradies sein, wo Menschen aus Liebe zueinander, füreinander da sind und so die Gegenwart Christi in vollen Zügen genießen können, die ihren Heiland in ihrer Mitte haben werden.